too fast. Yeah, but I mean, it's too fast anyway.
Take 7. Der Bassist nudelt nervös auf seinem Höfnerbass herum und mosert, es wäre zu schnell gewesen, was sie gerade da gespielt hätten. Diese kleine Szene stammt aus einer Schallplattenaufnahme, die vor einem halben Jahrhundert stattfand und doch noch immer nachwirkt. Von den Fab Four war gerade wieder in den Sportgazetten zu lesen und eine groß aufgemachte Schlagzeile von dieser Woche lautete: Der vierte Beatle stimmt sein Instrument. Darunter sieht man auf einem Foto einen Mann in weißen kurzen Hosen, der sein Instrument prüfend in den Händen hält. Es ist ein Tennisschläger und mit den Fab Four ist das aktuelle Top-Quartett der Tennis-Elite gemeint. Und ist das nicht bezeichnend? It's 50 years ago today, es ist 50 Jahre her, dass die Beatles mit ihrem Debütalbum die Popbühne betraten und dennoch scheint es wie selbstverständlich zu sein, dass die echten Fab Four auch heute noch absolut präsent sind und dass der Qualitätsbegriff Fab Four längst als geflügeltes Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist. Das erste Beatles-Album hat die Welt, nicht nur das Pop, verändert. Und damit hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell. Der Kramladen feiert in dieser Stunde Please Please Me, das Debütalbum der Fab Four, das am 22. März 1963 veröffentlicht wurde.
The first album was recorded in a one long 12-hour session.
In einer Rekordzeit von nur 12 Stunden aufgenommen, sagt John Lennon, spiegelt die LP das damalige Live-Repertoire der Beatles wider. 6 Coverversionen und 8 Eigenkompositionen enthält das Album und alleine diese Zahl von 8 eigenen Songs war zu jeder Zeit eine kleine Revolution. 50 Jahre nach Einspielung des Beatles-Debüts haben namhafte Popkünstler der aktuellen Szene das Wagnis wiederholt und nahmen alle Songs des Please Please Me-Albums ebenfalls an einem Tag neu auf, und zwar im gleichen Abbey Road Studio 2, in dem auch die Beatles ein halbes Jahrhundert zuvor ihren Plattenerstling eingespielt hatten. Einige dieser Neuaufnahmen sind in dieser Stunde zu hören, zum Teil nur als Ausschnitt. Und natürlich sind die Beatles-Originalsongs auch zu hören. Der Produzent George Martin sagte über diesen historischen Aufnahmetag, sie hätten um 10 Uhr angefangen und um 23 Uhr hätten sie aufgehört.
Please Please Me was done in a day. We started at 10 o'clock in the morning, finished 11 at night. And that was the record made.
That's it, that's a master.
Es ging alles ruckzuck, sagte Paul McCartney später in einem Zeitungsinterview. Wir mussten uns voll reinknien, hatten dafür aber am Ende des Tages auch ein komplettes Album fertiggestellt. Aber dass alles glatt ging und die Beatles ihre Songs einfach so ruckzuck rausgehauen hätten, das ist ein Mythos. Für manche ihrer Songs brauchten sie bis zu 25 Takes, bis man mit dem Ergebnis endlich zufrieden war. Was aber auch kein Wunder war, schließlich mussten die Beatles ihre Songs live einspielen, also Gesang und Instrumente in einem Durchgang, wie auf der Bühne. Und das natürlich auch fehlerfrei. Wie lief das damals ab im Studio? Hören wir rein in die Aufnahme zum Lennon-McCartney-Song Misery.
Take 2.
The world is treating me bad, misery.
Ein Pfeifton zwingt zum Abbruch. Irgendetwas scheint mit der Gitarre von George Harrison nicht zu stimmen. Er ändert die Tonhöheneinstellung und danach geht's in den nächsten Versuch. Take Nummer 3.
The world world is treating me bad. Misery. I'm the kind of guy.
Fehler. Der Rhythmusgitarrist John hat sich vergriffen, hat einen falschen Akkord erwischt, also dasselbe nochmal von vorn.
Should we go?
The world is treating me bad, misery. I'm the kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad.
Jetzt hat sich einer der beiden Sänger, John oder Paul, in der Strophe vertan und hat einen falschen Text gesungen, also wieder von vorn.
The world is treating me bad, misery. I'm the kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad. I won't see her no more. It's gone.
Eieieiei. Der Rhythmusgitarrist John hat sich schon wieder verspielt und auch noch einen falschen Text gesungen. Was ist los, denkt der Aufnahmeleiter George Martin. Warum haben die Jungs so viele Probleme mit diesem Song, den sie doch selbst geschrieben haben? So schwer ist er doch gar nicht. Ob wir mal eine Pause machen sollten? Er schaut auf die Uhr. Es ist kurz nach 21 Uhr und sie haben noch 4 Titel vor sich. Und sie müssen an diesem Tag unbedingt mit allem fertig werden. Also heißt es, besser weitermachen.
I won't see her no more.
Yeah, I won't see her no more. I could see out the corner of my eye.
The world is treating me bad, misery. I'm the kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad. I won't see her no more. It's gonna be a drag, misery.
Diese 6. Aufnahme lief einigermaßen fehlerfrei durch, aber zufrieden ist man noch nicht. Erst die 9. Fassung findet Gnade vor den strengen Ohren des Produzenten. An diesem 11. Februar 1963 ist es im Aufnahmestudio der Londoner Abbey Road inzwischen 21.20 Uhr geworden. Der Song Misery, mit dem die Beatles doch einige Probleme hatten, ist nun endlich im Kasten. Man hört sich gerade diese letzte Fassung nochmals gemeinsam an und Produzent George Martin achtet besonders auf eine bestimmte Stelle, die Gitarrenfigur, die George Harrison spielt. Diese Gitarrenfigur gefällt dem Produzenten nicht, das klingt ihm zu dünn, zu wenig überzeugend. Er beschließt, diese Figur auf dem Klavier zu spielen. Gesagt, getan, der von John und Paul gemeinsam geschriebene und von beiden auch gesungene Song über Kummer und Weltschmerz, weil sie, die Geliebte, ihn schmählich verlassen hat, wird neu abgemischt und erhält mit der Klaviereinspielung seine endgültige Fassung. Schick sie zu mir zurück, denn jedermann kann sehen, ohne sie bin ich nur voller Kummer. So heißt es im melodramatischen Text, einem etwas komischen Porträt jugendlichen Selbstmitleids, wie ein Kritiker schrieb. Da Das etwas albern in kindlicher Kopfstimme gesungene La 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 in der Ausblende machte hörbar, dass hier ein wenig Selbstironie mitschwang. John und Paul hatten den Song Misery Ende Januar 1963 während einer Tour mit der Hitsängerin Helen Shapiro geschrieben. Die erst 17-jährige Helen Shapiro hatte schon ein paar Top-10-Hits in England und war der Hauptact der Tournee. Die Beatles waren damals eine von 7 Begleitgruppen und spielten pro Konzert nur 4 Songs. Weil sich John und Paul bereits als aufstrebendes Songschreiber-Duo verstanden, hatten sie ihren Song Misery in der Künstlergarderobe speziell für Helen Shapiro geschrieben, doch deren Manager lehnte den Song als ungeeignet für Shapiro ab. Ein anderer Sänger, der ebenfalls mit auf der Helen Shapiro Tour war, der farbige britische Sänger Kenny Lynch, der hatte dagegen großes Interesse an Misery und nahm den Lennon-McCartney-Song auf, ohne allerdings mit seiner Single-Veröffentlichung erfolgreich zu sein. Zumindest durfte er für sich in Anspruch nehmen, der erste Künstler gewesen zu sein, der einen Lennon-McCartney-Song interpretierte. Genau dies tat auch Paul Carrack, die Stimme von Mike and the Mechanics, der sich am aktuellen Projekt der BBC Remaking a Classic beteiligte, das komplette Debütalbum der Beatles von unterschiedlichen Musikern neu aufzunehmen. Unter dem Motto 12 Hours to Please Me, das anspielte auf die 12-stündige historische Aufnahmesession der Beatles am 11. Februar 1963, lud die BBC 50 Jahre später, also exakt am 11. Februar 2013, Bands und Solisten ein, wie etwa Mick Hucknall von Simply Red, Joss Stone, die Stereophonics und neben vielen anderen auch Paul Carrack, um die Songs der ersten Beatles-LP neu zu interpretieren. Alle beteiligten Musiker versammelten sich im legendären Studio 2 der Abbey Road Studios, wo die Beatles ihr Debütalbum und so viele ihrer späteren Alben aufgenommen hatten. Und auch für die Neuauflage galt, alle Songs des Albums mussten innerhalb eines Tages live im Studio eingespielt werden. Dazu gab es im Studio eine Backing-Band mit Background-Sängern und eine kleine Streichergruppe, die jedem Solisten und jeder Band als Begleitung zur Verfügung stand, was aber nicht von allen auch genutzt wurde. Paul Carrack nahm also den Weltschmerz-Song Misery auf, verlangsamte das Tempo ein wenig und vertraute ganz auf seine soul-getränkte Stimme. Und das kam dabei heraus.
The world is treating me bad. Misery.
Dieser Ausschnitt aus Paul Carracks Neufassung des 50 Jahre alten Beatles-Songs Misery soll genügen, denn diese Neufassung ist leider etwas langweilig geraten, bietet jedenfalls nichts, was über die Originalversion der Beatles hinausginge. Paul Carracks Stimme hat zweifellos Klasse und Stil, aber was John und Paul im Original gesanglich unisono und auch in kurzer Zweistimmigkeit zu Wege brachten, hat einfach sehr viel mehr Ausstrahlung. Der auf Misery im Originalalbum folgende Song Anna Go To Him wurde bei der Beatles-Aufnahme von John Lennon gesungen und in der Neufassung von Simply Red-Sänger Mick Hucknall, der im Vergleich mit Lennon gar nicht so schlecht abschneidet. Der Song Anna Go To Him, eine schmachtvolle Soul-Ballade, stammte von dem schwarzen US-Sänger und Songschreiber Arthur Alexander aus Alabama, der in den USA in der Sparte Southern Soul und Country Soul geführt wurde, aber ohne große Hits blieb. Dafür erfreuten sich seine Songs großer Beliebtheit bei anderen Musikern. So coverten zum Beispiel die Rolling Stones, die Hollies, Humble Pie, Elvis Presley, Ike, Tina Turner, Dusty Springfield und viele andere Songs von Arthur Alexander. John Lennon, der im gleichen Jahr 1940 wie Arthur Alexander geboren wurde, schätzte neben Anna Go To Him auch die Alexander-Songs A Shot of Rhythm and Blues und Soldier of Love, die ebenfalls zum Beatles-Live-Programm der frühen 60er Jahre gehörten. Bei ihrer Version von Anna Go To Him haben sich die Beatles musikalisch am Originalarrangement von Arthur Alexander orientiert und nichts Wesentliches hinzugefügt. Aber in der stimmlichen Expression geht John Lennon noch ein Stück über das Original von Arthur Alexander hinaus. Die romantische Resignation bei diesem traurigen Liebesverlust- und Abschiedssong scheint John Lennon besonders angesprochen zu haben. Vielleicht auch die heroischen Zeilen: Gib mir meinen Ring zurück und ich gebe dich frei. Ich liebe dich noch immer, doch wenn du ihn mehr liebst als mich, dann geh mit ihm. Und vor allem die folgende Zeile hat es John offenbar besonders angetan, denn diese Zeile sang er besonders klagend, intensiv, fast mit einem verzweifelten Unterton. All of my life I've been searching for a girl to love me like I love you. But every girl I ever had breaks my heart and leave me sad. Mein ganzes Leben lang war ich auf der Suche nach einem Mädchen, das mich liebt, so wie ich dich liebe. Doch jedes Mädchen, das ich hatte, brach mein Herz und ließ mich traurig zurück. Der Hobbypsychologe hört daraus natürlich sofort John Lennons Trauma, seine Mutter so früh und so tragisch verloren zu haben. Konzentrieren wir uns doch mal speziell auf diese Zeile im direkten Vergleich zwischen Arthur Alexander, John Lennon plus Beatles und Mick Hucknall in dessen aktueller Neufassung. Zuerst aber das Original von Arthur Alexander. All of my life I've been searching for a girl now to love me like I love you. Oh, but let me tell you now, every girl I've ever had breaks my heart and leaves me sad. What am I?
Superb. That was wonderful. Mick Hucknall, thank you very much indeed. That was Anna Goes Here, my song by Mick, on the same spot that the Beatles recorded the song exactly 50 years ago today. Thank you, Mick.
Die BBC-Moderatorin bedankte sich hier bei Mick Hucknall für seine Version des Titels Anna Go To Him, den die Beatles exakt 50 Jahre zuvor im Abbey Road Studio 2 für ihr Debütalbum Please Please Me aufgenommen hatten. Und Mick Hucknall, der Macher und Sänger von Simply Red, beteiligte sich durchaus hörenswert an diesem BBC-Projekt Remake a Classic, der Neuaufnahme aller Songs von Please Please Me. Der allererste Song des Originalalbums gilt bis heute als ein Klassiker des britischen Rock'n'Roll und wird bis heute von Paul McCartney in seinen Konzerten gespielt. Er hatte den Song auch im Wesentlichen alleine geschrieben, I Saw Her Standing There, zu dem John vornehmlich eine Zeile beigesteuert hatte, aber eine ganz entscheidende. Bei Paul hieß es ursprünglich, Well, she was just 17, she'd never been a beauty queen. John strich die Schönheitskönigin und machte daraus wesentlich anzüglicher, You know what I mean. Und mit dieser kleinen Änderung hatte der Text eine völlig andere Richtung eingeschlagen, von der leicht abwertenden Beschreibung einer 17-Jährigen zu der sexuell unterschwellig aufgeladenen Fantasievorstellung von einem steilen Zahn. Die gesamte Textstory verließ damit die Harmlosigkeit der Boy-Meets-Girl-Ebene und steuerte unverfroren auf eine körperlich-sinnliche Annäherung zu. Und was für eine Identifikationschance für alle schüchternen Jünglinge, wenn der Ich-Erzähler durch den ganzen Raum für alle sichtbar auf die Auserwählte mutig zugeht, scheinbar ohne Angst, einen Korb zu bekommen, aber doch mit klopfendem Herzen. My heart went boom when I crossed that room. Aber sein Mut wird belohnt. Schließlich tanzt er mit ihr die ganze Nacht und hält sie eng umschlungen. Und dazu rockt die Band ungestüm und voller Lebenslust. Und Pauls Vorzähler klang beim Wort vor wie das böse F-Wort.
One, two, three, four!
Der explosive Eröffnungsrocker des Beatles-Debütalbums gilt bis heute als ein Klassiker des britischen Rock'n'Roll. Der Kritiker Ian MacDonald schrieb sinngemäß: Die Aufnahme ist ein Beweis dafür, dass die charismatische Live-Energie der Beatles, die die Liverpooler Cavern-Besucher in den Jahren 1961 und 62 unter Strom setzte, kein Mythos war. Mit »I Saw Her Standing There« war die wahre Stimme der Jugend wieder zurück im Äther, und die Rock'n'Roll-Rebellion, seit 1960 verstummt, ging weiter. Im Jahre 2004 wählte das US-Magazin Rolling Stone I Saw Her Standing There auf Platz 134 der 500 besten Songs aller Zeiten. Beim Hard Rock Calling Festival im Londoner Hyde Park am 14. Juli 2012 sorgte ein historisches Duett am Ende des dreistündigen Konzerts von Bruce Springsteen für Aufsehen und später auch für Schlagzeilen. Für Aufsehen, weil Paul überraschend auf die Bühne kam, um mit Bruce und der E Street Band eine knackige Version von I Saw Her Standing There zu rocken. Und für Schlagzeilen, weil die übereifrigen Ordnungshüter, die stur auf Einhaltung der Sperrstunde bestanden, den beiden Stars nach der Zugabe Twist and Shout kurzerhand den Strom abstellten und damit eine weitere Zugabe unmöglich machten. Das nächste Hyde Park Festival sollte man unter das Motto stellen Rock Against Sperrstunde. Für das aktuelle BBC-Projekt der Neuauflage von Please Please Me musste natürlich auch der Klassiker I Saw Her Standing There neu eingespielt werden. Diese Aufgabe übernahmen die Stereophonics, die Rockband aus Wales, und sie machten ihre Sache gut. Die walisische Rockband Stereophonics beteiligte sich am aktuellen Remake des Beatles-Debütalbums Please Please Me zum 50-jährigen Jubiläum und legte eine knackige Version des Beatles-Rockers I Saw Her Standing There hin. So hörenswert die Neufassung der Stereophonics auch sein mag, das Beatles-Original bleibt unerreicht, denn es hatte damals im März 1963 eine unvergleichlich größere Bedeutung mit der unbändigen Wucht und Energie, die für damalige Verhältnisse wie ein Wirbelsturm über die brave Beatschlagerszene Englands hereinbrach und mit der Tatsache, dass eine bis dato kaum bekannte Liverpooler Band diesen Klasse-Song selbst geschrieben hatte. Der vierte Song des Beatles-Debütalbums war wieder eine Coverversion. Zum Bühnenprogramm der Beatles zählten 1961-62 auch ein paar US-amerikanische Songs, die von den New Yorker Hitschreibern des Brill Building, wie die damalige Weltzentrale für Pop-Hits hieß, speziell für schwarze Girl-Groups der amerikanischen Ostküste geschrieben worden waren. Diese Songs der Shirelles, der Cookies, Crystals und anderer Mädchengruppen waren Anfang der 60er Jahre auch in England sehr populär. Und auch die Beatles mochten diese Songs, weil sie stilistisch zwischen Rhythm and Blues, weichgespültem Rock und schwarzem Soul angesiedelt waren, oft von mehrstimmigem Gesang lebten und nicht selten kleine, clevere Songgeschichten erzählten. Ein typisches Beispiel war der Song Chains, geschrieben von der jungen Carole King, die mit ihrem damaligen Partner Goffin ein erfolgreiches Brill-Building-Songschreiber-Duo bildete. Ursprünglich veröffentlicht von Little Evas Begleitband The Cookies, spielte der Text kokett mit einer Andeutung von Sadomaso und mit dem Anlegen und Abstreifen von unsichtbaren Ketten der Liebe. Hören wir zunächst einen kurzen Ausschnitt der Originalaufnahme von The Cookies.
Chains.
Diesen Song der Cookies von 1962 spielten die Beatles nicht schlecht nach, aber auch nicht besonders auffällig. Der Chorgesang ist wie immer gelungen, Schwachpunkt ist allerdings die Solostimme von George Harrison, dessen Intonationsunsicherheit, sein begrenzter Tonumfang und die Flachheit seiner Stimme in den Solopassagen nicht zu überhören ist. Aber vielleicht lag es auch an der Zeitnot, unter der die Beatles bei dieser eintägigen Marathon-Aufnahmesession standen, dass bei dieser Aufnahme das typische Feuer und die mitreißende Energie vieler ihrer frühen Songs diesmal geringere Wirkung zeitigte.
I wanna tell you, pretty baby, I think you're fine. I'd like to love you, but darling, I'm imprisoned by these chains. My baby's got me locked up in chains.
Das Indie-Rock-Trio I Am Clued aus Manchester kreierte für die Remake-Produktion des Beatles-Debüts Please Please Me eine ausgefallene Neufassung des Songs Chains mit wohl etwas gewöhnungsbedürftigem Sologesang. Auch der im Originalalbum sich unmittelbar anschließende Song war erneut eine Coverversion und ursprünglich auch von einer schwarzen Ostküsten-Girl-Group aufgenommen worden. Die Shirelles hatten 1960 den Song Boys als Rückseite ihrer Nummer 1 Single Will You Still Love Me Tomorrow von Goffin King veröffentlicht. Der Song Boys ging allerdings erst als Beatles-Neufassung auf einen Trip around the world, wie es im Text hieß. Ringo durfte zum ersten Mal den Gesangspart übernehmen und er machte seine Sache trotz wackeliger Intonation und ungeschulter Gesangstechnik ausgezeichnet. Denn zu diesem Song passte seine ungekünstelte, leicht ironische und etwas schiefe Singweise ganz hervorragend. Obwohl die Beatles den Text, der aus der Perspektive eines Mädchens geschrieben war, änderten, zum Beispiel in »My girl says when I kiss her lips«, blieb es trotzdem beim Refrain »I talk about boys, don't you know I mean boys, yeah, yeah, boys, what a bundle of joy«, was sich für weniger unschuldige Ohren nach einem homosexuellen Loblied anhören konnte. Was es nicht war, denn der Song »Boys« gehörte zum Standardrepertoire verschiedener Mercy-Beat-Gruppen, so auch zum Programm von »Rory Storm and the Hurricanes«, jener Gruppe, bei der Ringo vor den Beatles trommelte. Und auch bei den Auftritten mit Rory Storm and the Hurricanes hatte Ringo den Song »Boys« als Drummer schon gesungen. Und auch der erste Beatles-Drummer vor Ringos Einstieg, Pete Best, hatte »Boys« mit den Beatles live oft gesungen. Ringos Schlagzeugarbeit bei der Aufnahme des Beatles-Debütalbums konnte mit präzisem Timing und kraftvollen Breaks überzeugen. Insgesamt war diese Einspielung, die schon nach dem ersten Take im Kasten war, den Beatles hervorragend gelungen. Sie spielten mit packendem Drive und anknipsender Energie. Ringo hatte mit »Boys« seine Paradenummer und wurde live oft mehr gefeiert als seine gesanglich weitaus besser disponierten Kumpels. Hören wir zum Vergleich noch einen kurzen Ausschnitt aus dem Originalsong der Shirelles von 1960 und gleich anschließend eine kurze Passage aus der aktuellen Neufassung vom Februar 2013. Dies war ein Ausschnitt aus der Neufassung des Songs »Boys«, aufgenommen am 11. Februar 2013 von The Mercy Beats, einer Gruppe aus Liverpool, die vor 1963 häufiger mit den Beatles auf der Bühne stand. Sogar noch eine Woche bevor die Beatles ihr Debütalbum aufnahmen, traten die Mercy Beats mit 6 anderen Bands, darunter auch den Beatles, beim Rhythm and Blues Marathon im Liverpooler Cavern auf. Doch nach Veröffentlichung des Debütalbums »Please, Please Me« spielten die Beatles dann in einer anderen Liga und hatten mit den Mercy Beats keine gemeinsamen Auftritte mehr. Der Song Boys war ein Glanzstück der Beatles anno 63. Boys-Sänger Ringo Starr stieg damit für kurze Zeit sogar zum Star der Beatles, zum beliebtesten der Fab Four auf. Und das Quartett als Ganzes machte mit dem druckvoll gespielten Rockarrangement deutlich, dass die Band auch instrumental in der britischen Beat-Szene eine Klasse für sich waren, was auch die Mercy Beats neidlos anerkennen mussten. Der sich im Originalalbum daran anschließende Song Ask Me Why war einer der ersten, den John mehr oder weniger alleine geschrieben hatte. Lennon versuchte im Frühjahr 62 mit Ask Me Why einen Song im Stil von Smokey Robinson and the Miracles zu komponieren. Smokey Robinson gehörte als Songschreiber damals zu den großen Orientierungsgrößen der Beatles. Die leicht zickig bis albern klingenden Doo-Wop-Triolen und Silbenwiederholungen im Text Ai, 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 Ai und Juhuhuhuhu, die waren direkte Verbeugungen vor Smokey Robinson. Ask Me Why hatten die Beatles schon bei ihren Hamburger Auftritten im Star Club 1962 im Live-Programm. Der Song gehörte zur romantisch-balladesken Linie unter den Beatles' eigenen Songs, die sehr viel später den härteren Rockstrang im Beatles-Repertoire an Publikumswirksamkeit überflügeln sollte. Diese frühe romantische Ballade im Mittempo Ask Me Why zeichnete sich durch schön gesetzte Vokalharmonien aus, blieb aber insgesamt noch ziemlich brav und harmlos. Frag mich warum. Ask me why. John Lennons eher durchschnittliches Liebeslied Ask Me Why erschien zunächst als Rückseite der zweiten Beatles-Single Please Please Me, die am 11. Januar 1963 erschien und am 22. Februar auf Platz 1 der englischen Charts von You Musical Express und Melody Maker kletterte, allerdings beim Branchenprimus Record Retailer nur Platz 2 erreichte. Auch die A-Seite der Single Please Please Me wurde ins Debütalbum aufgenommen und gab der LP sogar die Titelüberschrift. Die Plattenfirma bestand darauf, weil die Hitsingle, die für Furore gesorgt hatte, nun auch das erste Album promoten und besser verkaufen sollte. Im Album folgte der Titelsong Please Please Me unmittelbar auf Ask Me Why und beschloss die A-Seite der LP. John Lennon hatte den Song zunächst in einem langsameren Tempo im Stile einer Roy Orbison-Ballade angelegt, doch für den Produzenten George Martin klang Lennons ursprüngliche Fassung zu sehr nach Roy Orbison, weshalb er anregte, das Tempo deutlich zu beschleunigen und einzelne Passagen nochmals zu überarbeiten. John sagte später in einem Interview, George Martin habe ein sehr großes musikalisches Wissen gehabt und sie hätten viel von ihm gelernt, aber auch die Beatles hätten ihm einiges gezeigt, was ursprüngliche, er sagt, primitive musikalische Qualitäten angeht.
He had a very great musical knowledge and background. I mean, he taught us a lot, and I'm sure we taught him a lot by our sort of primitive musical ability.
Nach der Überarbeitung des Songs, an der auch Paul aktiv beteiligt war, zeigte sich George Martin sehr zufrieden. Tatsächlich klang Please Please Me jetzt fast schon musikalisch ausgetüftelt und strategisch auf Hit gemacht, mit trockenen Schlagzeugbreaks, einem dynamischen Gitarrenriff, mit schnellen aufsteigenden Akkordfolgen, mit ausgeklügelten Vokalarrangements und einer fetzigen Mundharmonika. Und zudem hatte diese attraktive Komposition einen wortspielerischen, leicht anzüglichen Text. Die amerikanische Plattenfirma lehnte den Song zunächst ab, weil der Text dort als unsittliche Aufforderung zum Blowjob verstanden wurde. John Lennons drängende und sich steigernde Singweise des Come on, come on stützte natürlich noch diese Vermutung, hier könnte es um Fellatio und Cunnilingus gehen. Pfui. Aber genauso gut konnte man den Refrain auch als Wunsch nach liebevoller Zuwendung verstehen. Bitte stell mich zufrieden, um nicht zu sagen, bitte befriedige mich, so wie ich dich zufriedenstelle. Was im Original natürlich viel besser, aber auch genauso zweideutig klingt. Please please me like I please you. Chris Difford und Glenn Tilbrook, die Keimzelle der Gruppe Squeeze, hat sich hier um eine Neubearbeitung des Beatles-Klassikers Please Please Me bemüht. Aber meiner Meinung nach blieb es bei einer allerdings zu respektierenden Bemühung. Die Passagen in Kopfstimme gesungen sind äußerst dünn und die gesangliche Steigerung bei den Come on, come on Aufforderungen hat leider überhaupt keine Dynamik. Und warum der Strophengesang unisono erfolgte und nicht wie bei den Beatles zweistimmig, wo Johns Stimme absteigend verläuft, während Pauls Stimme ständig auf dem gleichen Ton bleibt, was doch den eigentlichen und besonderen Reiz der Strophen ausmacht, warum Difford Tilbrook gerade auf diesen feinen Reiz verzichteten, bleibt unklar. Nee, diese Neufassung vom Februar 2013 kann nicht im geringsten mit dem 50 Jahre alten Beatles-Original mithalten. Das Beatles-Original wurde vom Magazin Rolling Stone übrigens unter den 500 besten Songs aller Zeiten auf Platz 184 gewählt. Mit Please Please Me wird die A-Seite der Beatles-Debüt-LP beschlossen. Die B-Seite eröffnet mit der ersten Single der Beatles, die am 5. Oktober 1962 erschienen war und immerhin Platz 17 in den englischen Charts erreichte. Der ganz nett gemachte, aber unbedarfte Song Love Me Do konnte mit seinem Primitivreim Love, Love Me Do, You Know I Love You, I Always Be True, So Please Love Me Do wahrlich keinen Literaturpreis gewinnen und verließ auch musikalisch nicht die Grenzen des damals üblichen Schlagerpop, was wohl auch daran lag, dass Paul McCartney die Grundzüge des Songs bereits 1958 als 16-Jähriger gebastelt hatte. Doch, so schrieb der Kritiker Ian MacDonald, Zitat, Love Me Do, das erste schwache Läuten einer revolutionären Glocke stand für weit mehr als die Summe seiner schlichten Teile. Ein neuer Geist erhob sich, kunstlos, doch ungeniert und ohne jegliche Ehrfurcht. Das war Teil 1 der Kramladenfeier von und mit Volker Rebell zum 50-jährigen Jubiläum des Beatles-Debütalbums Please Please Me. Teil 2 folgt demnächst in diesem Theater. Love, love. Love.